SWR 2 Forum. Heute zum Thema Im Labyrinth der Buchstaben. Wie bekämpft man Analphabetismus? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Das Hinweisschild an der Straße, die Menükarte im Restaurant oder eine kurze SMS von der Freundin. Selbst einfachste Sätze sind für rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland nur schwer zu verstehen. Sie gelten als sogenannte funktionale Analphabeten, die weder richtig lesen noch richtig schreiben können. Mehr als die Hälfte von ihnen geht trotzdem ganz geregelt arbeiten. Wie meistern sie den Alltag, wenn der Chef lieber Mails verschickt, anstatt zu telefonieren? Im Gegensatz zum gängigen Vorurteil sind funktionale Analphabeten weder zu dumm noch zu faul zum Lesen, aber das Handicap abzulegen fällt vielen schwer. Die Scham ist oft groß. Und lässt sich als Erwachsener überhaupt nachholen, was man in der Schule nie gelernt hat? Oder machen Sprach-Apps und automatische Texterkennung Lese- und Schreibkenntnisse ohnehin bald überflüssig? Einige Wissenschaftler fürchten, dass mit der Digitalisierung die Zahl derjenigen, die kaum lesen und schreiben können, sogar noch wachsen wird. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn immer mehr Menschen Informationen in Textform nicht verstehen und sich schriftlich nicht richtig ausdrücken können? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Frau Dr. Simone Emich. Sie ist Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen in Mainz. Mit Tim Thilo Fellmer, einst selbst funktionaler Analphabet, heute arbeitet er als Kinderbuchautor und Verleger in Griffrath, und mit Professor Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum in München. Herr Schulte-Körne, allein in Baden-Württemberg können mehr als 1 Million Menschen, Erwachsene, nicht richtig lesen und schreiben. Das Kultusministerium hat die Alphabetisierung und Grundbildung dieser Menschen jetzt zum zentralen Ziel in der Bildungspolitik erklärt. Ist Analphabetismus in Deutschland bisher als gesellschaftliches Problem unterschätzt?
Absolut ist es unterschätzt. Vor allen Dingen hat man nicht verstanden, dass dieses Problem nicht erst im Erwachsenenalter beginnt, sondern eigentlich schon in der Kindheit. Und die Zusammenhänge herzustellen aus der frühen schulischen Bildung und Ausbildung und dem, was im Erwachsenenalter dann für Schicksale aus einer verfehlten Bildung oder gescheiterten Bildung resultiert, ist, glaube ich, jetzt langsam erst im Bewusstsein auch der Bildungspolitiker angekommen.
Jetzt sprechen Sie gleich die frühe Bildung an. In Deutschland herrscht Schulpflicht für alle. Wie kann es denn da zu diesen großen Zahlen kommen? Millionen Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können?
Ja, da gibt es natürlich viele unterschiedliche Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich, dass man manche Kinder hat, die tatsächlich aufgrund neurobiologischer Faktoren, genetischer Faktoren generell ein Risiko haben im Erlernen des Lesens und Schreibens. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, zum Beispiel Unterrichtsdidaktik, wie Kinder lesen und schreiben lernen. Da gibt es eine enorme Heterogenität in der Bundesrepublik. Die einzelnen Bundesländer haben unterschiedliche Lehrpläne. Und zum Teil gibt es tatsächlich Methoden, wo die Kinder erschwert lesen und schreiben lernen und manche nur sind förderlich.
Wir werden darauf zu sprechen kommen, was förderlich und was sinnvoll ist. Herr Fellmer, Sie geben als Speaker viele Vorträge zum Thema, wollen Analphabetismus enttabuisieren. Und Sie haben erst im Erwachsenenalter selbst richtig lesen und schreiben gelernt. Warum war Ihnen das in der Schule nicht möglich?
Ja, weil ich damals mit den Methoden, die in der Klasse, in der ich war, angewandt worden sind, ja, nicht lesen und schreiben gelernt habe. Und weil die Lehrer, die damals unterrichtet hatten, auch nicht eine große Methodenvielfalt im Gepäck hatten und schon gar nicht die Zeit hatten, sie dann auch mit uns umzusetzen. Also insofern lag es da in erster Linie bei mir.
Und was hat Ihnen da beim Lesen und Schreiben konkret Probleme bereitet?
Ich habe von Anfang an eigentlich keinen wirklichen Einstieg gefunden. Insofern war ich von Anfang an gleich abgehängt. Und wenn das passiert, dann entsteht auch ganz schnell ein Schulfrust, eine Schulangst auch, die sich bei mir dargestellt hat. Ich wurde dann auch immer häufiger krank, habe mich auch teilweise mal krank gestellt. Das ist sehr erfolgreich dann auch. Und dann waren natürlich auch schon viele Fehltage, die dann dazu kamen. Und das erschwerte das Ganze dann noch mehr. Ja, und es ist ja so, wenn man kaum lesen und schreiben kann und man befindet sich in der Schule, dann ist das nicht nur ein Thema im Deutschunterricht, sondern das ist ja dann fächerübergreifend in jedem Fachthema. Also man kann dann auch die Matheaufgaben nicht, wenn es dann Textaufgaben sind, nicht lesen, nicht schnell genug lesen, auf jeden Fall nicht. Man kann irgendwelchen Stoff für Biologie oder für andere Fächer Erdkunde ja dementsprechend nicht lesen und lernen. Man kann nicht schnell genug von der Tafel in allen Fächern abschreiben, wenn es darum geht, noch Hausaufgaben sich zu notieren etc. etc. Und so ist also das wirklich ein Leidensweg, den man da durchläuft.
Frau Emig, die rote Ampel erkennt man ganz gut ohne Lesekompetenz. Auf dem Handy kann man heute Sprachnachrichten verschicken, ohne ein Wort schreiben zu müssen. Ist der Analphabetismus ein Handicap, das sich von den Betroffenen ganz gut verbergen, sogar kaschieren lässt?
Nun, es ist ein Handicap, mit dem sich auf die eine oder andere Weise doch einigermaßen gut umgehen lässt. Und das gut meine ich natürlich in Anführungszeichen, denn es gibt viele Hilfsmittel einerseits, aber auch viel Hilfestellung durch Personen im Umfeld der funktionalen Analphabeten. Also die Kollegen, Sie haben vorhin die Berufstätigkeit von mehr als der Hälfte der Betroffenen angesprochen. Hier wissen wir, dass die Kollegen sehr oft Bescheid wissen, dass sogar auch die Betroffenen selbst sich zu ihrem Problem äußern, es preisgeben und dass hier häufig relativ unkompliziert geholfen wird, weil man die Arbeit erledigen möchte, weil man den Fortgang einfach nicht schleifen lassen will. Ähnliches funktioniert in den Familien und in anderen Dingen. Ja, Sie haben die digitalen Hilfsmittel angesprochen. Das ist sicher ein Thema, das man sehr differenziert betrachten muss. Digitalisierung sehen wir nicht als verstärkenden Faktor, aber dennoch bieten Vorlesefunktionen zum Beispiel und anderes eine Möglichkeit, sich dann doch einem Text zu nähern, auch wenn ich ihn selbst nicht verstehen, selbst nicht entziffern kann im Grunde.
Jetzt hatte Herr Schulte-Körne schon gesagt, dass so viele Menschen nicht gut lesen und schreiben können. Das hat unterschiedliche Ursachen. Die häufigste davon ist der sogenannte funktionale Analphabetismus. Frau Emig, was versteht man denn genau darunter?
Nun, Lesen erschließt uns die Welt. Wir lesen Packungsaufdrucke, Anleitungen, Formulare. Sie haben vorhin ja schon im Einstieg eine Reihe von Beispielen genannt. Bei Menschen, deren Literalität eingeschränkt ist, ist diese Funktionalität nicht gegeben. Deshalb spricht man eben auch von funktionalem Analphabetismus. Es ist bei einem großen Teil der 7,5 Millionen, das ist ja die Zahl, die wir aktuell noch haben, wir erwarten aktuellere Zahlen im Mai, dass ein Großteil dieser Menschen durchaus Wörter, einzelne Sätze lesen können, auch sehr, sehr einfache Texte, sich dann aber eben auf der Textebene schwer tun. Das bedeutet immer dann, wenn ich einen Text vor mir habe, der mir eine Information gibt, die in meinem Alltag relevant ist. Hier geht es ja nicht primär um Romane und andere Dinge. Dann bin ich eingeschränkt im Verständnis dieser Texte und das hat eine Menge Konsequenzen, gesundheitlich, im finanziellen Bereich, in Verwaltungsdingen, aber auch im ganz privaten Umfeld.
Herr Schulte-Körne, Legastheniker haben auch eine Lese- und Schreibschwäche. Wie unterscheiden Sie sich von Analphabeten?
Ja, das wäre gerade ein Punkt gewesen, den ich auch gerne kommentiert hätte. Nämlich bei den Analphabeten müssten wir schon unterscheiden, ob das Menschen sind, die schon lebenlang eine schwere Problematik da hatten oder soziale Bedingungen dazu geführt haben, dass sie keine Lesepraxis mehr haben und dadurch eine Kompetenz, die sie eigentlich erreichen konnten, nicht mehr erreichen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig zu unterscheiden, weil nämlich bei jemand, der quasi aus sozialen Gründen nicht Lesepraxis hat oder auch keine erworben hat, würde von einer Therapie, einer Förderung intensiv sehr, sehr profitieren, während jemand, der eine massive Lesestörung hat, im Sinne einer Leserechtschreibstörung zum Beispiel, da ist die Intervention, also die Therapie ganz anders und viel langwieriger und die Erfolge sind auch nicht so hoch.
Das heißt, Legasthenie ist in gewisser Weise eine Krankheit und Analphabetismus ist ein soziales Ergebnis von vernachlässigter Lesekompetenz oder zu wenig Lesen?
Man muss zumindest unterscheiden. Der Begriff differenziert das jetzt nicht Analphabetismus, aber das ist ja genau das Problem eben, dass es eine sehr so große heterogene Gruppe ist. Ja, und man kann das eine auch von dem anderen manchmal gar nicht abtrennen, weil jemand, der natürlich aufgrund jetzt seiner Veranlagung schlecht lesen kann, hat dann natürlich später auch weniger Lesepraxis. Und wenn die psychosozialen Aspekte dann schlecht sind, er aus einem Umfeld kommt, wo wenig Förderung ist und Unterstützung, dann verschlimmert sich das noch. Ich will es nur sagen, halt für die Förderung, über die wir wahrscheinlich auch reden, was man als Erwachsener machen kann, ist das wichtig, was die Grundlage eigentlich ist, warum jemand erhebliche Leseprobleme hat.
Und Herr Fellmus, gibt das Vorurteil, Analphabeten seien oft nur zu dumm und zu faul zum Lesen?
Steige ich gerne gleich noch drauf ein. Ich möchte dazu auch noch was sagen. Das Wichtigste ist einfach, umso früher, umso besser zu fördern, zu schauen, wer braucht was für Methoden, wer braucht was für Unterstützung. Und da anzusetzen. Und ich halte auch überhaupt nichts davon, eine Diagnostik zu betreiben, um schlussendlich dann ein Krankheitsbild oder bis zum Behinderungsstatus dann Menschen aufzuerlegen, weil damit ist ihnen einfach nicht geholfen, es herauszufinden mit ihnen gemeinsam, am besten schon vorschulisch und später in der Schule dann sowieso, was für Methoden greifen, wie man am besten unterstützen kann, egal was für ein Begabungsprofil dann vielleicht auch bei der Person vorliegt. Das muss der Ansatz sein. Und da müssen die Bemühungen hin. Das ist mein Wunsch. Weil so viele Menschen mit so wenig Lese- und Schreibkompetenz so unheimlich viel in ihrem Leben stemmen und umsetzen. Also wir wissen ja, dass es 60% der Betroffenen sind, die auch im Job nachgehen, die also im Arbeitsverhältnis sind. Leider nicht in den besten, meistens, aber da gibt es auch Ausnahmen. Wir wissen, dass diejenigen Führerscheine machen, dass sie Familien haben, dass sie Kinder großziehen, teilweise Kinder, die dann auch durchaus einen besseren Schulweg hinter sich bringen. Das spricht eigentlich wirklich für sich, dass diese Menschen nicht platt gesagt dumm sein können.
Ich würde gerne diesen Punkt trotzdem nochmal vertiefen, wie man zum funktionalen Analphabeten wird. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder die andere Hörerinnen und Hörer noch nicht so ganz klar geworden, Frau Emich. Jetzt hatte Herr Fellmer auch schon gesagt, das ist eine heterogene Gruppe, die sich da unter dieser Zahl 7,5 Millionen verbirgt. Kann man denn trotzdem sagen, dass es bestimmte soziale Gruppen, ich habe auch gehört, die Hälfte der Analphabeten sind eigentlich Migrantenkinder, also dass es bestimmte Gruppen gibt, die es besonders schwer haben oder die besonders anfällig sind, Analphabeten zu werden?
Also zunächst mal ja, es ist sehr, sehr heterogen, diese Gruppe. Die Frage nach Migration, nach Sprachproblematik und Alphabetisierung, glaube ich, muss man sehr, sehr gut voneinander trennen. Die Zahl der 7,5 Millionen, mit der Sie hier eingestiegen sind, sie beruht auf einer Studie, die mit Menschen gemacht ist, die ein Interview in deutscher Sprache führen können. Das heißt, wir können überhaupt im Moment keine verlässlichen Zahlen dazu benennen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an den funktionalen Analphabeten in Deutschland ist. Und hier muss man die Probleme sehr, sehr gut auseinanderhalten. Und so heterogen wie die Gruppe später ist, wenn sie erwachsen sind, sind die Ursachen, ein Teil davon ist ja schon thematisiert worden. Herr Fellmer hat eine Formulierung gebraucht, die ich nochmal aufgreifen will. Er sagte, er hat keinen Einstieg gefunden in der Schule. Ich will noch einen Schritt zurückgehen. Wenn die Kinder in die Schule kommen, kommen sie bereits mit Voraussetzungen, die sie zum Teil sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Da gibt es Kinder, für die gehören Bücher, für die gehört Text, Sprache, Geschichten zum Alltag. Für sie ist der Einstieg tendenziell in das eigene Lesen sehr, sehr viel leichter als für Kinder, die in der Schule im Grunde zum ersten Mal mit dem Phänomen Buchstaben, also wirklich systematisch in Berührung kommen. Insofern müssen wir immer auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nur diese schulische Phase betrachten, in der dann Kinder erfolgreich sind oder eben auch scheitern oder nicht gut vorankommen, sondern da ist ganz, ganz viel, viel, viel früher grundgelegt bei den Eltern. Und gerade kam auch zur Sprache, funktionale Analphabeten haben Kinder, so wie alle anderen Bevölkerungsgruppen auch. Und hier, Herr Fellmer, Sie haben natürlich recht, viele dieser Kinder haben später andere Bildungsbiografien, schönerweise. Aber das Risiko eines Kindes, das in einer Familie aufwächst, in der Eltern nicht richtig lesen und schreiben können, selbst Probleme zu haben im Erwerb von Schriftsprachkompetenz, dieses Risiko ist deutlich höher als in Familien, in der die Eltern ganz normal in Anführungszeichen lesen und schreiben können.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das sagt ja auch die PIAAC-Studie zum Beispiel, dass wir da in Deutschland wirklich ganz weit hinterherhinken im nationalen, internationalen Vergleich. Also insofern sind das schon tendenziell eher die Ausnahmen, dass es in den Familien ja anders praktisch dann sich entwickelt, ja.
Was immer wieder erstaunt, Herr Fellmer, ist ja auch die Tatsache, dass Sie es trotz Ihres Handicaps zum Schulabschluss geschafft haben. Ist das denn damals überhaupt nicht aufgefallen?
Doch, das fällt in den Schulen auf. Das fällt den Lehrern auf. Die Lehrer sind dann aber in einem System Schule, in dem sie dann auch nur bis zum gewissen Grad helfen können. Also da möchte ich an der Stelle ganz klar eine Lanze auch für die Lehrer brechen. Lehrer sind irgendwann mal Lehrer geworden, weil sie da irgendwas Gutes bewirken wollten und den Kindern was Gutes mit auf den Weg geben wollten. Viele von ihnen kommen dann in Systeme von Schulen, wo sie dann das einfach nicht leisten können, wo sie selbst darunter leiden, dass sie merken, dass sie manche Kinder nicht mitnehmen können, dass sie ihnen das Raster fallen. Und das ist eine ganz, ganz unschöne Situation, natürlich für die Kinder sowieso, aber auch für die Lehrer und für die Eltern, für die ganze Gesellschaft. Also ich bin in der Grundschule zum Beispiel einmal nicht versetzt worden und in der weiterführenden Schule dann nochmal nicht. Und ansonsten wurde ich wirklich so mitgenommen und meine mündliche Mitarbeit wurde dann ein Stück weit mehr in Fokus genommen und daran auch meine Notenbildung. Und dann war es bei uns in Hessen damals so, dass man keine Abschlussprüfung für einen Hauptschulabschluss machen musste, sondern man durfte nur keine Fünfer und Sechser in den Hauptfächern, zumindest keine zwei, so war es, haben. Und dann wurde man mit einem Hauptschulabschluss nach den bei mir 11 Schuljahren entlassen. Ja.
Und welche Strategien haben Sie sonst im Alltag entwickelt, um zurechtzukommen?
Ja, also die Klassiker sind natürlich die Brille vergessen, sich die...
Also man sagt, man hat die Brille vergessen, um sich dann genau, was vorlesen zu lassen.
Genau, dass man dann in dem Moment dann einfach sich Hilfe holen konnte, ohne sich zu outen, weil das Outen, das macht man halt einfach nicht. Da spreche ich wirklich für 99,9% der Betroffenen. Es geht einem einfach mit so einem Schamgefühl einher, dieses Thema. Man kann eher mal sagen, man kann nicht so gut rechnen, als dass man sagen kann in der Gesellschaft, man kann nicht gut lesen und schreiben. Dann hat das gleich so ein Geschmäckle, sage ich jetzt mal. Das hat eine ganz andere Tragweite dann. Und das merkt man relativ früh schon als Kind, dann natürlich als Jugendlicher auch. Und dann hat man auch diesen Weg schon mal eingeschlagen, dieses Schwindeln und Lügen. Und dann ist das oft so ein Mittel, was man dann auch weiter als Erwachsener nutzt. Das geht dann so weit, dass selbst Ehepaare Jahrzehnte zusammenleben und wissen nicht das ganze Ausmaß der Problematik des Partners. Zum Beispiel geht es dann bei manchen Betroffenen auch so weit, dass der Leidensdruck so groß ist, wenn dann alle Ausreden schon ausgereizt sind, dass sie sich sogar eher körperlichen Schmerz zufügen und dass sie sich, so hart sich das jetzt anhört, selbst Fingern brechen, und da weiß ich von Betroffenen, die machen das mehrmals, haben das schon mehrmals in ihrem Leben gemacht, um dann wirklich zu sagen, seht ihr, ich kann jetzt das jetzt hier nicht ausfüllen, ich habe mir den Finger gerade gebrochen, oder sich Brandverletzungen zuführen und so weiter. Ich sage das deswegen, weil vorhin auch gesagt worden ist, dass viele Betroffene sich ein Stück weit damit auch arrangiert haben, dass sie sich so auch ganz gut im Leben zurechtfinden und dass sie eigentlich auch damit ganz, ganz rund sind. Ich weiß, in der Zeit, als ich mich noch nicht auf den Weg gemacht habe und noch nicht den Mut aufgebracht habe, etwas zu tun, was ich mir überhaupt nicht mehr zugetraut habe, weil ich ja die ganze Zeit vor Augen gehalten bekommen habe, dass ich es nicht leisten kann in der Schule, weil ich einfach nicht die Unterstützung bekommen habe, da habe ich auch sowas gesagt. Naja, es ist halt so und bin ja sonst auch ein cooler Typ, habe kompensiert, habe andere Dinge getan. Aber in mir drin, ganz tief in mir drin, sah schon ganz anders aus. Das habe ich natürlich nicht nach außen getragen. Die Betroffenen merken, dass sie in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft nicht teilhaben können. Sie merken, dass sie sich überhaupt nicht wirklich entwickeln können. Das ist einem bewusst und man ist dann für sich selbst ein Stück weit die Nullnummer. Also insofern bin ich gar nicht der Meinung, dass da viele sich mit arrangiert haben. Auch im Arbeitsverhältnis hatte ich natürlich auch Menschen, die wussten da schon so ein bisschen was von bei mir damals. Und dann haben wir uns dann aufgeteilt. Sie haben den Schreibkram gemacht und ich habe dann, ich sage jetzt ganz bewusst, die Drecksarbeit gemacht. Und das ist dann auch nicht sehr kollegial und es ist auch kein schönes Miteinanderarbeiten. Man merkt dann schon, dass man da auch ein Stück weit, ich sage es jetzt ganz platt, der Depp ist. Man hat nur keinen anderen Weg.
Herr Schulte-Körne, Sie haben in Ihrem medizinischen Alltag sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun und deren Familien. Wie groß ist da der Leidensdruck? Ist das, was Herr Fellmer da erzählt, typisch?
Ja, was Herr Fellmer schildert, ist eigentlich tatsächlich relativ typisch. Wobei man sagen muss, dass wenn die Kinder früh tatsächlich erkannt werden als ein Kind, was Schwierigkeiten hat, also wenn wir wirklich, wirklich früh erkennen, dann können wir auch früher mit den Kindern und den Familien arbeiten.
Was heißt wirklich früh?
Wirklich früh heißt, wenn der Schriftsprachbeginn stattfindet, in der ersten Klasse bereits. Das Dilemma ist ja, dass man häufig zuwartet und sagt, ja, das ist eine Entwicklungsfrage, da passiert noch was, und man besorgte Eltern oder auch sonst eher beruhigt und sagt, da können wir erstmal zuschauen, das kommt. Und das ist aus meiner Sicht nicht richtig, sondern die Kinder, die bereits in der ersten Klasse erhebliche Probleme haben, können wir entdecken und wir können auch präventiv arbeiten. Meine Intention geht ja sogar noch früher, in den Kindergärten. Wir haben sehr gute Programme, wie man Kinder mit Lauten vertraut macht, auch mit Buchstaben schon und Buchstaben-Laut, beziehungsweise so ein bisschen einführt. Und wenn man das in den Kindergärten flächendeckend einführen würde, in der Bundesrepublik und die Erzieherin dafür Schulen und Geld dafür in die Hand nehmen würde, könnte man das Risiko für solche Entwicklungsverläufe deutlich minimieren. Also das ist wirklich eine politische Frage. Und dann ist es so, wenn die natürlich, das nicht passiert in der ersten Klasse oder zweiten Klasse, das Problem nicht erkannt wird, dann ist es so, dass viele Kinder dann erheblich drunter leiden. Und zwar aus zwei Dingen. Das eine ist, wenn man als Kind immer merkt, man scheitert, man kriegt eine negative Rückmeldung in Leistungsbereichen. Wenn man merkt, dass die Mitschüler sich über einen lustig machen. Man kommt nach Hause und gibt eine Probe ab, also eine Note im Test. Und die Eltern sind enttäuscht, dann wird viel zu Hause gearbeitet, die Eltern unterstützen das Kind, aber es wird trotzdem nicht besser. Und so baut sich sukzessive ein erheblicher Druck auf. Und wir erleben dann, und das, da sind wir dann in der weiteren Entwicklung, diese Jugendlichen, die dann Angst vor der Schule haben, verzweifelt sind, depressiv sind. Und das geht übrigens bis ins Erwachsenenalter. Von daher würde ich nochmal auch sagen, die Diagnostik ist immer wichtig, denn wir müssen immer genau hinschauen, was das Problem ist. Ohne Diagnostik, ohne dass wir herausbekommen, auch wo die psychischen Probleme herkommen, können wir den Menschen gar nicht adäquat helfen. Und das zieht sich im Übrigen bis ins Erwachsenenalter. Und da geht es häufig darum, erstmal zu verstehen, warum sie eigentlich psychisch so belastet sind. Und das ist nachher eine Frage dann auch, wie man zum Beispiel psychotherapeutisch diesen Menschen hilft, was man überhaupt nicht unterschätzen muss, wie hoch der Bedarf eigentlich gerade bei den Erwachsenen im Bereich der psychotherapeutischen Arbeit ist.
Ja, aber die Diagnostik ist doch, wenn ich das richtig verstehe, auch durchaus ein Mittel, um halt ein Krankheitsbild schlussendlich auch zu ermitteln. Und ich bin nur kein Freund davon, den Kindern zu sagen, sie sind Legastheniker, sie haben LRS, sie haben Dyskalkulie, wie auch immer, weil mir ist das auch widerfahren und mir hat das noch den Restboden unter den Füßen weggezogen, weil dann war ich für mich auch noch der Kranke, der noch mehr Stigmatisierte in der Klasse. Und insofern weiß ich nicht, warum überhaupt so eine Betitelung da stattfinden muss, bevor man hilft. Warum nicht die Ursachen rausfinden und einfach das Ganze unter Vielfalt abhaken. Wir sind ja auch nicht alle gleich musikalisch, nicht alle gleich handwerklich begabt. Und da reden wir auch nicht davon, wenn jemand einen Ton nicht trifft, dass er dann irgendwas ist, sondern dann ist das einfach so und wir haken das unter dem Thema, wir sind unterschiedlich und haben verschiedene Begabungen. Natürlich ist es ein anderes Thema in so einer Schlüsselkompetenz, da fällt das immer mehr auf und es hat einfach eine höhere Tragweite, aber ich weiß nicht, warum wir da erst von so einem Begriff erst reden müssen, bevor wir helfen.
Im Labyrinth der Buchstaben, wie bekämpft man Analphabetismus? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Frau Emich, es gibt jetzt immer öfter populäre Botschafter, die auf Analphabetismus und auf Grundbildungskurse für Erwachsene aufmerksam machen. Zuletzt hat sich hier in Baden-Württemberg Hartmut Engler, der Sänger der Band Pur, als prominenter Unterstützer hervorgetan. Wie erfolgsversprechend sind denn solche Kampagnen?
Nun, die Stiftung Lesen arbeitet seit langem mit prominenten Botschaftern, unter anderem deshalb, weil wir das Thema Lesen in ein Bewusstsein bringen müssen, weil wir klar machen müssen, das geht alle an. Das ist nichts, was irgendwo in Nischen, in sozialen Umgebungen, in die niemand hineinschaut, relevant ist. Botschafter wie Engler, das finde ich ganz fantastisch, dass er das macht, zeigen auch, dieses Thema muss uns allen am Herzen liegen. Und da sind die prominenten Botschafter Speerspitzen. Sie repräsentieren im Grunde die Aufgabe, die wir haben innerhalb der Gesellschaft, alle relevanten Akteure hier ins Boot zu holen, alle relevanten Akteure auch für zuständig nicht nur zu erklären, sondern ihnen diese Zuständigkeit auch wahrzunehmen als Akteure. Und zwar auch nicht nur im Bildungsbereich, nicht nur in den Kitas, in den Schulen, in den Erwachsenenbildungseinrichtungen, sondern hier muss es von der Familie an über alle gesellschaftlichen Bereiche gehen, sich dafür einzusetzen, dass Menschen diese Schlüsselkompetenz haben, wann immer, bestenfalls von Anfang an. Und wenn das nicht gelingt, dann im Laufe des Lebens und so gut wie möglich.
Die ehemalig Betroffenen und Betroffenen sind für mich auch so, so wichtig in dem Feld und dass da ja, doch einige den Mut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen und auch inzwischen über Jahrzehnte schon eine tolle Arbeit mitleisten. Aber da fehlt mir noch die wirkliche Unterstützung und auch ein Stück weit der Glaube daran, dass das einfach auch nochmal eine ganz große Wirkung für das Thema bedeuten kann. Denn es gibt inzwischen 12 Selbsthilfegruppen in Deutschland, den ersten Verein von Betroffenen für Betroffene. Saluma sitzt in Ludwigshafen-Mannheim. Der Gedanke, jetzt einen Dachverband auch entstehen zu lassen, ist da. Aber es fehlt die Unterstützung für die Menschen, die jetzt so lange sich für das Thema mit dem Hintergrund, dass sie selbst betroffen sind, stark gemacht haben. Und dafür will ich mich mit einsetzen, dass sich das ändert, weil ich glaube, das ist eine ganz große Chance für das Thema.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, dass diejenigen, die, ich sag's mal so platt, die es geschafft haben, so wie Sie, Herr Fellmer, in der Öffentlichkeit präsent sind und sagen, das kannst du erreichen und das ist möglich. Und da sind wir bei der Frage, wen repräsentieren Sie und diese Botschafter? Sie repräsentieren diejenigen, die besser lesen und schreiben gelernt haben, die heute sagen, wunderbar, ich erlebe die Welt als etwas anderes. Wir haben aber, und das ist der weit überwiegende Teil derjenigen, die nicht gut lesen und schreiben können, die tun das eben noch nicht. Das sind nicht die Lernenden, sondern das sind diejenigen, die diese Mechanismen nutzen, die so leben, wie wir es vorhin beschrieben haben, wie Sie es vor allem beschrieben haben, Herr Fellmer, für die Lernangebote überhaupt keine Option sind, sodass wir hier auch nicht nur den Bedarf haben zu zeigen, so toll wird es, wenn ich das gelernt habe, sondern vor allem, wir müssen es schaffen, die Motivation zu wecken, das Bewusstsein zu wecken, es geht. Und ich glaube, dafür sind natürlich Botschafter, wie Sie sie gerade benennen, ganz wunderbar.
Das ist ja gerade, dass wenn ein Mensch, der da sich noch nicht auf den Weg gemacht hat, meistens aus dem Grund heraus, weil er sich gar nicht mehr zutraut, dass gerade die, wenn sie sich dann mit uns identifizieren können, weil wenn ich von meiner Vergangenheit erzähle oder andere ehemalig Betroffene, dann können die Menschen sich da wunderbar mit identifizieren, aber dann auch sehen, wo die Reise hingehen kann. Und das muss jetzt nicht jemand sein, der nachher Bücher schreibt oder so. Das ist dann eine Riesenmotivation, es dann doch noch zu versuchen.
Und Herr Schulte-Körne, wie leicht lernen Erwachsene denn noch lesen und schreiben?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt wirklich von der Motivation ab und auch von dem Förderangebot. Man muss mal zurückdenken, also vor 10 Jahren gab es kaum was für Erwachsene. Da gab es die Analphabetisierungskurse der Volkshochschulen. Mittlerweile hat sich ja doch einiges da verändert an den Angeboten. Aber was eigentlich alle sagen ist, es muss nachhaltig, es muss systematisch und eben halt auch, es muss integriert sein in das Leben. Man weiß ja, wie mühsam der Lese- und Rechtschreibprozess ist, wenn man den als Erwachsener erst quasi von Grund auf erlernen muss. Das kann sich über Jahre hinziehen. Und wenn man dann aber im Beruf ist oder in der Ausbildung ist und tatsächlich muss man dann auch entsprechende Betriebe finden, die dann eine Rücksicht nehmen. Ich kann mich an viele Diskussionen mit Arbeitgebern, die mich angerufen haben, sagen, Herr Schulte-Körne, hier haben wir mal einen jungen Menschen, der das sagt. Viele sagen es ja nicht, dass er erhebliche Probleme im Lesen und Schreiben haben. Wie können wir diese Person in unseren Betrieb integrieren? Wenn wir mehr solche Betriebe haben, auch das hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, wo man quasi sagt, diese Menschen, die diese Schwäche haben, können sehr, sehr wichtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Betrieben sein, dafür ein Bewusstsein zu wecken und auch Arbeitsplätze zu haben, wo diese Menschen gut integrierbar sind, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das andere ist, dass wir natürlich auch die sozialen, rechtlichen Dinge nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Und da muss ich Herrn Fellmer jetzt widersprechen. Das SGB, unser Sozialgesetzbuch, regelt viele Dinge für Menschen eben mit Beeinträchtigungen. Und das sind Vorteile, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Die kann man aber nur bekommen, wenn man eine entsprechende Diagnose hat. Und wir sollten schon die Hörer darüber aufklären, dass das auch ein wichtiges Versorgungssystem ist, was wir in Deutschland haben, was auch gerade diese Menschen nutzen können und sollten.
Ja, das ist so. Das habe ich auch wirklich vorhin versäumt zu sagen, dass ich die Eltern verstehe, die dafür ganz vieles tun, dass ihr Kind nachher diese Diagnose bekommt, weil sie dann die Förderung bekommen, die finanzielle Unterstützung teilweise auch und das alles, was Sie eben angesprochen haben. Nur warum muss das sein? Warum kann diese Unterstützung nicht in der Schule geschehen? Teilweise passiert das auch in der Schule, aber noch viel zu wenig. Und warum muss es vorher dazu dieser Weg gegangen werden? Und das kann ich Sie gerne an der Stelle auch nochmal fragen. Wären Sie nicht auch dafür, dass sich das ändert, dass das System sich ändert, dass nicht erst dieser Weg gegangen werden muss, sondern dass das alles innerschulisch auch praktisch im Bildungsauftrag sozusagen verankert wird?
Ja, ich glaube, da stimmen wir weitestgehend überein. Das Problem ist aber tatsächlich woanders. Bildungspolitik sagt ja, wir kümmern uns um die Kinder. In den Curricula der Schulen steht das überall drin. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, warum scheitern trotzdem so viele Kinder im Lesen und Schreiben in unserer Gesellschaft, wenn sie mal mit anderen Ländern vergleichen, ein hochspezifiziertes Bildungssystem? Genau. Das ist ja eine zentrale Frage. Und da kann man jetzt drüber streiten, welche Didaktik ist die richtige.
Genau.
Aber letztendlich kann man das eine tun, aber das andere muss man nicht lassen. Denn wenn es Kinder gibt, die schwerst betroffen sind, die wir sehen auch, ja, da geht es im regulären Schulsystem, jedenfalls so wie es in Deutschland gibt, eben nicht, diese so intensiv zu fördern. Da kann man natürlich fordern, man braucht spezielle Schulen für diese Kinder, spezielle Klassen, was es alles gibt und gab. Das sind Systeme, die zum Teil sehr gut funktionieren. Also ein sehr differenziertes Schulsystem, eben wo wir spezifische Hilfen für die Kinder, die sie brauchen, auch in speziellen Settings anbieten.
Und da müssen wir hinkommen und da müssen wir für kämpfen. Das ist mein Ansatz. In dem Zusammenhang möchte ich gerade LegaKids und AlphaProf nochmal ansprechen. Ein E-Learning-Fortbildung für Lehrer, weil einfach da auch ein großer Bedarf ist. Und das sagen die Lehrer selbst. Viele Lehrer fühlen sich da suboptimal, sage ich jetzt mal vorsichtig, auf ihre Tätigkeit als Lehrer dann vorbereitet. Und AlphaProf ist praktisch eine Plattform, wo man dort sich weiterbilden kann in diesem Bereich. Um die 10 Bundesländer haben das jetzt auch als Fortbildung schon anerkannt. Also insofern ist das auf jeden Fall ein Tipp. Und es ist kostenfrei. Das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiges Argument für den einen oder anderen, da mal vorbeizuschauen. Da kann man sich weiterbilden.
Eine aktuelle US-Studie von der Tufts University in Massachusetts, die prophezeit den Untergang der Lesekultur. Kinder würden durch die neuen Medien das tiefgehende Lesen verlernen und seien unfähig, sich auf längere Texte zu konzentrieren. Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, wir züchten uns eine Generation von Analphabeten heran.
Ja, ist ein beliebtes Thema zurzeit und ist auch gern genommen, die Dinge gegeneinander zu spielen, also das vertiefte Lesen, das Deep Reading, das ist ja das Schlagwort, das aus den USA hierher gekommen ist, das man in Gefahr sieht.
Was ist das genau, Deep Reading, also tiefgehende Lesen?
Beim Deep Reading geht es darum, ja, Kinder zu befähigen und zu ermutigen und sie dazu zu bringen, in Geschichten einzutauchen, sozusagen. Ja, also wirklich so intensiv zu lesen, dass sie sich dann, also so wie wir das eigentlich vermutlich alle kennen, dass man ein Buch nimmt und verschwindet darin sozusagen und identifiziert sich da völlig und lebt damit und so weiter. Also man konzentriert sich über eine längere Zeit. Man taucht da ein, man lässt sich auch von anderen Dingen nicht stören. Das ist ja häufig ein Punkt, der im Bereich der Digitalisierung auch sehr negativ gesehen wird. Dass wir also dann irgendeinen Ton hören und wissen, da ist eine WhatsApp-Nachricht und dann guckt man da und ist sozusagen sofort wieder raus aus dem Deep Reading. Ich halte sehr, sehr wenig davon, das eine gegen das andere auszuspielen. Schlichtweg schon deshalb nicht, weil es an den Realitäten unserer Zeit völlig vorbeigeht. Es ist sicher richtig, dass Kinder, die ausschließlich mit Dingen aufwachsen würden, die nur kurze Impulse sind, die nur über Sprachausgabe, die nur über Spielen und so weiter gehen, dass diese Kinder mit Sicherheit massive Probleme hätten, einen Text vernünftig zu lesen. Aber es ist auch irrig anzunehmen, dass der Umgang mit digitalen Medien, so wie wir ihn im Alltag benötigen, also dass wir uns über Suchmaschinen etwa informieren, dass wir online bestimmte Dinge tun, die alltagsrelevant sind, dass wir dafür spezifische Kompetenzen brauchen, unter anderem in hohem Maße Lesekompetenz und zwar in einer anderen Weise auch Lesekompetenz als beim Deep Reading. Da geht es um schnelles Erfassen, um schnelles Entscheiden, was auch eine Kompetenz ist, nicht nur was man kritisch betrachten muss. Man braucht aber gleichermaßen natürlich, gerade dann auch, wenn man in der Schule, in der Ausbildung und so weiter ist, mindestens, braucht man auch die Fähigkeit, sich länger auf Texte zu konzentrieren und diese Texte auch wirklich sinnentnehmend vernünftig wahrzunehmen und sich nicht ablenken zu lassen. Die Konsequenz, wir brauchen beides. Wir müssen Kinder so früh wie möglich mit der Existenz von Lesemedien im Sinne von Büchern, von Geschichten, von wirklich längerer Dramaturgie. Daran müssen wir ihnen Spaß machen und sie daran gewöhnen, dass das zu ihrem Leben gehört. Wir dürfen aber die Anforderungen, die die digitale Welt an uns richtet, diese Anforderungen dürfen wir nicht abtun als etwas, das man nicht braucht oder was gefährlich ist, sondern wir müssen es genauso ernst nehmen. Und wir müssen auch schauen, und da gibt es auch gerade im internationalen Raum, in der Forschung, sehr viele Bemühungen aktuell zu gucken, was passiert da eigentlich, also etwa auch im Gehirn, in der Verarbeitung von Informationen, je nachdem, auf welchen Trägermedien ich eigentlich lese. Aber das heißt, wir lesen immer und überall, auch auf dem Bildschirm.
Also ja. Die Einschätzung der US-Wissenschaftler, dass auch vor allem durch die Digitalisierung die Lesekompetenz immer weiter abnimmt, die teilen Sie so nicht?
Nein, überhaupt
würde
nicht.
Würde ich auch nicht. Das ist aus meiner persönlichen Erleben und auch wieder aus ganz vielen Rückmeldungen von anderen ehemalig Betroffenen. Diese Vielfalt jetzt auch, wie man Schriftsprache dadurch auf sich wirken lässt und auch die Hilfsmittel, die da natürlich jetzt dazugekommen sind, sie unterstützen unterm Strich eher. Und sie kommen auch dieser Vielfalt von verschiedenen Menschen und Lerntypen natürlich entgegen, die ja einfach so unterschiedlich sind und dann auch auf unterschiedliche Möglichkeiten zurückgreifen können. Also insofern würde ich auch sagen, das ist also eher unterstützend, als dass es verhindert.
Und da gibt es jetzt immer mehr digitale Hilfsmittel, Herr Schulte-Körne. Wir haben sie zum Teil schon angesprochen, die Sprachnachrichten etc. Macht diese digitale Technik das selber Lesen und Schreiben tendenziell immer überflüssiger? Also wird die Kulturtechnik Lesen und Schreiben vielleicht bald für die große Mehrheit eher nutzlos sein?
Na, auf keinen Fall. Also das dürfen wir natürlich nicht in diese Entwicklung kommen lassen. Aber was natürlich die digitale Welt ermöglicht, ist, wir können die ja auch nutzen für die Förderung.
Ja.
Also das ist ein enormer Vorteil. Also wir sind ja schon länger dran in der Entwicklung solcher Programme. Und das, was gut ist, dass wir mit den Förderkonzepten sehr dynamisch sind. Wir können quasi online die Reaktion des Kindes auf eine Aufgabe messen und aufgrund der Antwort des Kindes ganz adaptiv die nächste Aufgabe und die nächste Lerneinheit steuern. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir mit dem Paper-Pencil-Verfahren zwar auch können, aber viel, viel mühsamer und nicht so individualisiert.
Ein Paper-Pencil-Verfahren?
Papier- und Bleistiftverfahren sind einfach klassische Lernfördermaterialien, wo man ein Übungsblatt hat oder ein Buch hat, wo man gewisse Dinge dann lesen muss, wo man Silben unterstreichen muss. Also das sind so die klassischen Verfahren, die durchaus sinnvoll und wertvoll sind. Ich will nur sagen, mit den digitalen Medien können wir Förderung jetzt tatsächlich erstens viel breiter streuen, auch in die Regionen und zu den Menschen, die vielleicht sonst keinen Zugang zur Förderung haben, weil wir wissen, in Deutschland, Herr Fellmer hat es ja vorhin auch schon angedeutet, ist der Zugang zur Förderung eben häufig außerschulisch, ist mit hohen Kosten verbunden und keiner bezahlt sie. Das ist ein Riesenthema. Und mit diesen digitalen Möglichkeiten können wir viel mehr Menschen und Kinder erreichen, können das individualisiert machen. Und da sehe ich doch eine große Chance in der Entwicklung. Bei den anderen Dingen mit Vorleseprogrammen, die sind ganz, ganz wichtig für die jungen Menschen, die zum Beispiel in der schulischen Bildung sonst überhaupt nicht die Texte lesen können. Die kämen ja in der Schule überhaupt nicht zurecht, wenn wir nicht die Texte vorlesen können in den ganzen Sachgebieten. Also von daher brauchen wir die dringend. Und das eine schließt das andere mitnichten aus, sondern die Ergänzung aus, sagen wir mal, Hilfsmittel, spezifischer Förderung, das ist ein wichtiger Fortschritt.
Frau Emich, die Deutschen, die sehen sich gerne als Kulturnation der Dichter und Denker, ist eine sehr schriftfixierte Kultur. Was bedeutet das denn für die Gesellschaft, wenn jeder Zehnte nicht richtig lesen und schreiben kann?
Nun, vor allem ist dieser sehr kulturlastige, häufig Literatur- und vor allem auch printlastige Lesebegriff häufig dysfunktional, wenn es um die Förderung von Lesen und Schreiben geht. Ich will es nur anekdotisch begründen. Wir haben eine große Studie gemacht zum beruflichen Umfeld von funktionalen Analphabeten. Und wenn man Kolleginnen und Kollegen von Betroffenen fragt, ob denn die Betroffenen noch mal lesen und schreiben lernen sollten als Erwachsene, dann sind die natürlich sehr wohlwollend und sagen, ja klar, können die das lernen. Aber warum sollen die das eigentlich lernen? Die sollen doch die Hotelzimmer sauber machen, die Fenster putzen, den Garten umgraben, wenn es um Landschaftsbau geht und so weiter. Herr Fellmer hat ja vorhin schon ein paar Beispiele auch genannt, in welchen Tätigkeiten man da arbeitet. Und die sagen, warum sollen die das tun? Die sollen ja nicht Goethe und Schiller lesen und die sollen auch keinen Roman schreiben. Und das ist für mich so symptomatisch für die Problematik, die wir haben, mit einem sehr kulturgeprägten Lesebegriff, mit einem bildungsgeprägten Lesebegriff. Der bedeutet auch für diejenigen, die es nicht so gut können und sich in einem eher bildungsfernen Umfeld bewegen, auch zu sagen, das ist auch ein Grund, warum wir doch sehr wenige überhaupt in Lernangeboten haben, dass sie sagen, naja, das Lesen und Schreiben, das ist was für die, die hochgebildet sind. Das ist was für die, die eben Goethe und Schiller oder Ähnliches lesen wollen. Das will ich ja gar nicht. Also wozu soll ich das eigentlich besser können? Also das ist eine Komponente, die in diesem Begriff liegt und die hier sehr dysfunktional ist. Natürlich muss man auf der anderen Seite, um das mal dahin zu wenden, wie Sie Ihre Frage gestellt haben, natürlich ist es in einer Gesellschaft schwierig, die geprägt ist von Lesen, Schreiben, von Bildung und auch von einem entsprechenden Anspruch an Bildung in dieser Gesellschaft, ist es fatal, wenn jeder Siebte, jeder Sechste gar nicht in der Lage ist, diese Möglichkeiten überhaupt wahrzunehmen und in der Weise, wie wir es besprochen haben in der letzten Stunde, auch im Alltag und in der persönlichen Entfaltung zu nutzen.
Doppelter Einspruch, ganz kurz. Also die Berufe, in denen man ja kaum lesen und schreiben tatsächlich noch muss, die brechen ja immer mehr weg. Und Sie hatten ja gerade eben angesprochen, zum Beispiel die Dame, die dann eher die Zimmer sauber macht, die muss aber auch die Texte auf den immer unterschiedlicheren Putzmitteln kennen und die Arbeitssicherheitsanweisungen vielleicht oder irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen dann sogar auch in dem Feld ja schon absolvieren. Also insofern brechen ja wirklich überall die Berufe weg, wo man mit sehr wenig Lese- und Schreibkompetenz durchkommt. Und jetzt zu sagen, weil wir relativ eine stagnierende Zahl schon seit Jahrzehnten haben, was die Kursbesuche anbelangt von funktionalen Analphabeten, zu sagen, dass das wohl daran liegt, dass die meisten sich daran ja einfach gewöhnt haben und sich damit in ihrem Leben engagiert haben, das finde ich zu kurz gegriffen, weil dann geben wir die Schuld wieder den Betroffenen, die auch damals in der Schulzeit gedacht haben, was die Erwachsenen da mit mir machen, wird schon alles in Ordnung sein. Wenn hier einer schuld ist, dann bin ich selbst. Das ist in den Köpfen ganz tief eingebrannt und auch dieses Erleben, dass sie das gar nicht leisten können, das ist halt auch so in ihnen verankert, dass sie es einfach als Erwachsene nicht mehr versuchen, weil wir nicht die richtigen Reize schaffen, weil wir nicht die richtigen Förderangebote schaffen, weil wir nach wie vor auch in der Erwachsenenbildung oftmals ein Schulsystem den Betroffenen, wo sie da wirklich dramatische Erlebnisse erlebt haben in ihrem Leben, nur bieten. Und ich glaube, da jetzt wieder die Betroffenen irgendwie schlussendlich als diejenigen hinzustellen, die ja schlussendlich dann auch für ihr Leben die Schultern tragen und deswegen auch nicht in die Kurse jetzt gehen. Ich glaube, da müsste man woanders ansetzen.
Nee, ich glaube, Herr Fellmer, da haben Sie mich missverstanden. Es geht mir nicht darum, dass die Betroffenen jetzt hier schuld sind, weil sie das so wegdefinieren von sich, sondern dass wir als diejenigen, die eine Gesellschaft prägen, in der es einen kulturlastigen Lesebegriff gibt. Und das ist ein kulturbürgerlicher Begriff, nicht der Begriff der funktionalen Analphabeten. Dass wir hier sozusagen einen Anspruch fördern und eine Sichtweise auf Lesen, dass wir das Lesen so hochhängen und unsererseits auf den Sockel stellen und eben genau den Punkt vernachlässigen, den Sie zu Recht genannt haben, dass nämlich die Frau, die das Hotelzimmer sauber macht, ganz klar lesen und schreiben können muss im Alltag, dass wir hier aber eine Bedingung schaffen und einen Rahmen haben und eine Definition haben, der es den Betroffenen ganz schwer macht, hier eben genau dieses alltagsbezogene Lesen und Schreiben überhaupt ernst genommen wahrzunehmen durch die Gesellschaft und ihr Umfeld.
Ja, und ich finde diese Diskussion spannend. Ich finde aber, dass sie im Grunde gar nicht zielführend ist, weil letztendlich ist Lesen eine tatsächlich ganz basal zu erlernte Technik. Und das ist etwas, was jeder können muss, egal in welchem Land er lebt, weltweit. Weil nämlich tatsächlich Wissen ein extrem wichtiger Zugang zu Bildungskarriere, zu Erfolg in unserer Gesellschaft ist. Das heißt, Wissen ohne Lesen ist extrem schwierig. Und was man jetzt mit einem hohen Niveau macht und literarisch, das ist ja ganz auch ein wichtiger Teil einer Gesellschaft. Aber das gehört nicht zusammen aus meiner Sicht. Wir müssen das trennen und sagen, unsere Aufgabe ist in der Schule, dass kein Kind in Deutschland die Schule verlässt, ohne nicht wirklich ein ausreichendes Lese- und Rechtschreibniveau. Vor allem, ich würde nochmal sagen, wichtiger ist das Leseniveau zu haben. Und dass das nicht passieren darf, dass Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene heute ihr Potenzial, was sie mitbringen, nicht zeigen können, weil sie ausgeschlossen werden, weil diese Kulturtechnik ihnen nicht vermittelt wurde und, wie Herr Fellmer sagt, auch noch schuldhaft verarbeiten als ihr persönliches Versagen. Genau.
Herr Fellmer, ich würde Sie abschließend gerne nochmal fragen, was sagen Sie? Sie haben spät Lesen und Schreiben richtig gelernt. Warum hat es sich für Sie gelohnt?
Weil ich dadurch jetzt eine ganz andere Welt erfahren darf, weil ich dadurch einen Wandel in mir selbst durchleben durfte, den ich mir natürlich hart erarbeitet habe als Erwachsener dann, dass ich das nie mehr missen möchte. Und insofern würde ich das wirklich jedem wünschen, dass er sich auf den Weg macht und seinen Weg dann auch einfach geht.
Im Labyrinth der Buchstaben, wie bekämpft man Analphabetismus? Das war unser Thema heute im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich für die Diskussion bei meinen Gästen, bei Frau Dr. Simone Emich, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen in Mainz, bei dem Verleger und Speaker Tim Thilo Fellmer in Greffrath und bei Professor Gerd Schulte-Körner, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum in München. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.